Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum nächsten Podcast-Interview. Kommt ja in letzter Zeit doch das ein oder andere Mal vor, dass ich Interviewgäste habe, und diejenigen, die jetzt gerade bei YouTube zuschauen, sehen ihn schon. Zu Gast ist heute Patrick Minzen von Brother International, heißt ihr, glaube ich, Patrick. Aber sag du am besten einfach, wer bist du, was zeichnet dich aus, was ist deine Rolle bei Brother?
Ja, mein Name hast du genau richtig gesagt. Patrick Minzen mein Name. Ich bin bei der Firma Brother International seit 13 Jahren angestellt, war dort in verschiedenen Account-Manager-Positionen zu Beginn tätig und bin dann irgendwann in die Führungsebene gewechselt und habe meine erste eigene Teamverantwortung übernommen. Und heute leite ich bei Brother die Projektteams im Außendienst in Deutschland und Österreich. Auf der einen Seite haben wir da die Corporate Account Manager, die Projekte im Industrial- und Healthcare-Segment machen, und auf der anderen Seite die Kolleginnen und Kollegen aus dem Public Account Management, die sich mit Ausschreibungen von Bund, Länder und Kommunen beschäftigen.
Okay. Deine Branchenerfahrung teilen wir ja so ein bisschen. Ich war lange Jahre ja in einer sehr ähnlichen Branche unterwegs, wenn es nicht sogar identisch ist. Ich glaube, bei Brother macht ihr so ein paar Produkte noch anders, als ich die damals bei Konica oder vorher bei Toshiba im Portfolio hatte. Von daher kenne ich schon so ein bisschen den Einblick oder habe ich schon so ein bisschen den Einblick, aber für unsere Zuhörer vielleicht ganz kurz, was heißt in der Branche Drucken, Kopieren, Labeling ist ja auch ein Thema bei euch, Projektgeschäft ganz konkret. Wie macht ihr da die Vertriebsarbeit?
Ja, also Projektgeschäft aus unserem Team heraus bedeutet ganz klar, dass wir den direkten Draht zum Endkunden aufbauen letzten Endes. Das ist eine Spezialität bei uns im Unternehmen, weil wir grundsätzlich einen rein indirekt organisierten Vertrieb haben. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich über Partner. Wir verkaufen nie direkt an die Endkunden, aber wir beraten die Endkunden natürlich direkt. Das heißt, mein Team ist dafür zuständig, zum Endkunden hinzufahren, die Situation vor Ort sich anzuschauen, dort zu gucken, welche Lösungen können dort sinnvollerweise implementiert werden. Dann machen wir einen entsprechenden Vorschlag, wie wir das Ganze umsetzen können. Und wenn wir dann an dem Punkt sind, dass der Endkunde sagt, Mensch, das finde ich gut, das möchte ich genau so gerne mit euch umsetzen, dann holen wir einen entsprechenden Handelspartner mit ins Boot, der die ganze Geschichte dann mit uns umsetzt. Dann wird eben ein Projektangebot von unserer Seite gestaltet, sodass der Handelspartner dem Endkunden ein Angebot unterbreiten kann. Und wenn es dann zum Zuschlag kommt, kommen wir häufig auch wieder ins Spiel, weil wir dann auch in der Rollout-Phase natürlich noch Support leisten, auch mit unseren technischen Teams, die wir noch mit angehängt haben, die dann dafür sorgen, dass die Anbindung der Maschinen und der Lösungen vor Ort auch vernünftig funktioniert.
Okay, gut, verstanden. Ich glaube nämlich, dass das ist eine kleine Besonderheit, und ich glaube, die wird in unserem Gespräch nochmal wichtig, dieses Plattformgeschäft, was ihr da ja ein Stück weit in Person macht. Ich habe mich in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute ein bisschen mit deinem aktuellen Content bei LinkedIn beschäftigt. Und LinkedIn war ja auch so ein bisschen unser allererster Berührungspunkt. Wir haben uns darüber kennengelernt. Ich glaube, irgendwie über den Bundesverband der Vertriebsmanager sind wir aufeinander aufmerksam geworden und sind jetzt schon eine Weile miteinander verbunden. Und mir ist in deinem Content etwas aufgefallen. Und zwar nehme ich sehr, sehr viel Persönlichkeit, ich nehme wahr, dass du sehr viel Wert auf Persönlichkeit legst, und das hat mich zu der Einstiegsfrage inspiriert, die ich dir jetzt stelle, nämlich, wenn wir heute über Führung und über Organisation des Vertriebs reden, wie wichtig ist dir, dass du als Führungskraft deine Persönlichkeit in das Führungsthema und in das Managementthema einbringst?
Also für mich persönlich ist das extrem wichtig, weil ich immer nach dem Motto handle, führe so, wie du selbst auch geführt werden möchtest. Und ich bin ein Mensch, dem es sehr, sehr stark darauf ankommt, dass ich zu den Personen, mit denen ich zu tun habe, eine enge, vertrauensvolle Verbindung habe, dass man auf einer sehr persönlichen Ebene zusammenarbeitet, dass man einander versteht und unterstützt und dass das Ganze auch immer berechenbar bleibt. Ja, also dass es nicht irgendwie zu Situationen kommt, wo ich die Reaktion meines Gegenübers gar nicht erst einschätzen kann. Und deswegen achte ich in meiner Kommunikation mit Menschen und insbesondere auch mit meinem Team natürlich sehr darauf, dass diese persönliche Ebene auch gewahrt bleibt. Also ich bin kein Fan von der klassischen autoritären Führung, sondern versuche immer, das Ganze sehr stark auf persönlicher, partnerschaftlicher Ebene zu regeln und habe in den letzten Jahren auch von meinem Team oder von meinen Teams, die ich auch in den letzten Jahren hatte, das Gefühl zurückbekommen, dass das ein lohnenswerter Weg ist, der dazu führt, dass man auch gerne zusammenarbeitet und gerne gemeinsam erfolgreich ist und sich vor allen Dingen auch gemeinsam verantwortlich fühlt für das, was man dort erreichen möchte.
Ja, da stecken für mich zwei Dinge drin. Du hast jetzt gerade zuletzt gesagt, gemeinsam Verantwortung fühlen, würde ich gleich gerne drauf kommen. Du sagst aber auch, das macht was mit der Atmosphäre, dass man gerne zusammenarbeitet. Würdest du neben Persönlichkeit, also wir kommen auf der persönlichen Ebene gut miteinander klar, wir wissen vielleicht auch Dinge voneinander, familiäre Situationen und so weiter, die uns näher zusammenrücken, würdest du daneben noch andere Aspekte identifizieren, die dieses wir arbeiten gerne miteinander beeinflussen?
Also was eine gute Zusammenarbeit beeinflusst, ist meiner Meinung nach ganz stark das Thema Vertrauen, wie ich es eben auch schon angesprochen habe. Und ich finde, Vertrauen baut sich darüber auf, dass man den anderen gut einschätzen kann und dass man das Gefühl hat, der andere ist auch wirklich ehrlich und tatsächlich an mir als Person interessiert. Ich möchte nicht, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das Gefühl haben, dass sie für mich nur ein Vehikel sind, meine Ziele zu erreichen, sondern ich möchte, dass sie verstehen, dass es auch meine tatsächliche Ansicht ist, dass ich mit ihnen gemeinsam etwas erreichen will, dass ich gemeinsam mit ihnen durch schwere und auch durch gute Zeiten gehe, dass wir Erfolge gemeinsam feiern, aber auch Dinge, die wir verloren haben, gemeinsam auf respektvoller Ebene diskutieren können, um zu schauen, wie wir es zukünftig anders machen können. Und das ist so eine Verbindung. Also ich bin auch kein Fan davon, das Wort Unternehmensfamilie zu verwenden oder so, weil Familie ist schon nochmal eine andere Ebene. Der Meinung bin ich ganz, ganz klar, ja. Aber man kann natürlich in so einem Teamgefüge eine Atmosphäre schaffen, die allen das Gefühl gibt, wir gehören zusammen. Und deswegen fühlen wir uns auch füreinander verantwortlich. Wir arbeiten nicht füreinander, sondern wir arbeiten miteinander. Und das ist so das Ziel, was ich verfolge und wo ich auch sehr konsequent darauf achte, dass wir das alle miteinander auch leben und so durchziehen. Und es funktioniert in der Regel auch ganz gut.
Ja. Du hast das gerade, ich möchte das einmal hervorheben. Du hast gerade Vertrauen sehr schön beschrieben, wie ich es auch in meiner Arbeit wahrnehme, nämlich als eine Verhaltenserwartung. Ich erwarte oder ich glaube von meinem Gegenüber, dass er mir nichts Böses will, dass er nicht absichtsvoll mir Schaden zufügt, und das ist wichtig in der Zusammenarbeit. Und ich betone das so, weil ich für mich feststelle, und vielleicht siehst du das anders, würde mich tatsächlich interessieren, ich stelle für mich fest, dass Vertrauen in der Kommunikation über Führung und Zusammenarbeit aktuell sehr überhöht wird und als Voraussetzung für gelingende Zusammenarbeit gesehen wird, und mache deshalb in meiner Arbeit einen Unterschied zwischen Zutrauen und Vertrauen. Und in meiner Wahrnehmung ist Vertrauen ein Ergebnis der Zusammenarbeit, was die Zusammenarbeit dann auch wiederum erleichtert. Also es ist etwas, was durchaus gebraucht werden kann, aber ich glaube nicht daran, dass es Voraussetzung ist. Ich glaube vielmehr, dass es wichtig ist, Zutrauen in die Fähigkeiten von jemandem zu haben. Und da ist für mich die Unterscheidung. Vertrauen ist eine Verhaltenserwartung und Zutrauen ist eine Kompetenzerwartung. Ich glaube, einschätzen zu können, mein Gegenüber ist in der Lage, das Problem zu lösen, was hier gerade auf dem Tisch liegt. Und deswegen traue ich ihm zu, dieses Problem zu lösen. Aber wie gesagt, vielleicht siehst du das anders. Vielleicht sagst du, nee, Vertrauen ist schon essentiell und das ist das Erste, an dem ich arbeiten würde. Was machst du da in deiner Arbeit? Ist es für dich eher Vertrauen oder ist Zutrauen auch ein Aspekt?
Also für mich sind Vertrauen und Zutrauen eigentlich untrennbar miteinander verbunden, muss ich sagen. Vielleicht denke ich da auch einfach nicht so komplex wie du, sondern lass das eher so ein bisschen mehr auf mich zukommen. Ich erinnere mich immer an Situationen, die ich ja in der Vergangenheit auch schon häufiger hatte, wenn Kolleginnen oder Kollegen neu in meinem Team angefangen haben. Und dann habe ich mir immer die Frage gestellt, welches Gefühl gebe ich denen jetzt von Anfang an? Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich behandle sie so wie die Neueinsteiger und zeige ihnen erstmal, dass ich alles wissen will, alles kontrollieren will, alles erstmal über meinen Schreibtisch laufen muss, damit ich irgendwann das Vertrauen gewinne, dass sie das können und dann darüber hinaus auch eine gewisse Art von Zutrauen zeigen kann. Oder ich setze alles auf eine Karte und sage, pass auf, bei mir läuft es so, du hast 100% Vertrauensvorschuss von mir, ich lasse dich machen. Wenn das nicht enttäuscht wird, dann bleibt es auch dabei. Wenn ich merke, ich habe mich da geirrt, dann müssen wir halt drüber sprechen. Ja, das ist so die Handhabung, wie ich das mache oder wie ich das gemacht habe auch in den letzten Jahren. Und bisher hat das so auch immer gut funktioniert. Zutrauen ist allerdings, wie du es schon sagst, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Man muss den Leuten auch einfach zutrauen, dass sie ihren Job vernünftig machen. Und das muss man ihnen auch signalisieren. Ich würde ja meine eigene Personalentscheidung torpedieren, wenn ich jemanden einstelle, dem ich am Ende signalisiere, eigentlich traue ich dir den Job gar nicht zu. Also das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich weiß aber, dass es sowas gibt. Ich war auch schon in Situationen, wo ich das selbst so gefühlt habe. Da sollte man als Führungskraft schon sehr stark darauf achten, dass man das nicht tut. Und ich weiß natürlich auch, dass bei vielen Führungskräften, mit denen ich mich auch im Rahmen des Bundesverbands der Vertriebsmanager häufiger mal austauschen kann, so eine latente Angst da ist, wenn ich zu viel zulasse, zu viel zutraue und auch zu viel vertraue, steigt doch aber auch die Gefahr, dass etwas ganz böse in die Hose geht. Und am Ende muss ich meinen Kopf dafür hinhalten. Diese Denke ist ganz, ganz stark vorhanden. Und dann fragen die mich auch, wie gehst du denn damit um, dass sowas durchaus passieren kann? Und meine Antwort auf diese Frage lautet, auch ich bin mir bewusst, dass das passieren kann. Und wenn es so kommt, wirst du es auch nicht direkt verhindern können. Dann wird es passieren und dann musst du daraus Konsequenzen folgen lassen. Aber das Wissen darüber, dass diese Gefahr besteht, darf eben nicht dazu führen, dass man von Anfang an signalisiert, ich traue dir nichts zu oder ich vertraue dir nicht, weil dann schaffst du in deinem Team eine Atmosphäre, die dem Erfolg meiner Erfahrung nach nicht unbedingt zuträglich ist.
Ja, würde ich teilen, genau. Und dass du dir in deiner Arbeit die Abgrenzung vielleicht nicht ganz so scharf machst, wie ich sie gerade gestellt habe, ist auch eine Erfahrung, die ich wiederum mit anderen Vertriebsleiterinnen und Vertriebsleitern mache, dass beide Aspekte Zutrauen und Vertrauen in der Bewertung, in der nachgelagerten Bewertung, ich vertraue oder traue jemandem etwas zu, ist der erste Schritt, das muss ich geben, egal wie ich es nenne, ne? Wir müssen da nicht auf Begriffen rumreiten, und dann erfolgt eine Bewertung, die auch eine Mischung dieser beiden Begriffe ist, ne? Ich beobachte dann, erfüllt er die Erwartung an Fachlichkeit und an, er fällt mir nicht in den Rücken, ich kann ihm vertrauen. Und daran macht man dann die Bewertung fest. Also kann ich das, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast vorhin von gemeinsamer Verantwortung gesprochen und ich habe so ein kleines Problem, ist zu groß. Ich habe immer so ein kleines Fragezeichen vor dem Kopf, wenn ich mit Menschen aus dem Vertrieb rede, und ich habe ja nun mal auch sehr, sehr lange selber im Angestelltenverhältnis im Vertrieb gearbeitet, in Vertriebs Abteilungen gearbeitet, und Vertrieb beschreibt sich selber immer sehr gerne als Team, das die gemeinsame Verantwortung für den Vertriebserfolg hat, und ich mache eine Beobachtung, die im Vertrieb, aber auch in jeder anderen Abteilung im Unternehmen, das ist kein vertriebsspezifisches Ding, die durch funktionale Teilung immer wieder passiert, nämlich dass eigentlich die Menschen im Vertrieb eher nebeneinander herarbeiten. Sie sind in einer Abteilung, und ich sage ganz bewusst Abteilung und nicht Team, und erledigen gleichartige Aufgaben relativ unabhängig voneinander. Sie sind nicht abhängig von der Arbeitsleistung anderer. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, ja, wir tragen hier aber die gemeinsame Verantwortung. Und ich stelle in meiner Arbeit immer wieder fest, es gibt organisationale Maßnahmen, die Vertriebsleiter schon getroffen haben, die eine Vertriebsmannschaft eher an diesen Teamgedanken heranrückt, dass sie nämlich doch gemeinsame Abhängigkeiten zueinander haben. Würdest du sagen, das habt ihr bei euch im Team? Also seid ihr an der einen oder anderen Stelle von der Arbeit eines jeweils anderen abhängig?
Ja, kann man schon so sagen, weil wir unter anderem auch ein monetäres Gefüge haben, das eben auch entsprechende Teamziele beinhaltet. Und demnach ist es natürlich so, dass wenn man sich gegenseitig unterstützt und daraus letzten Endes ein Projekterfolg entsteht, auch alle daran partizipieren und nicht nur derjenige, in dessen Verantwortungsgebiet jetzt gerade die Postleitzahl fällt oder ähnliches. Also rein auf monetärer Ebene ist das so ein Thema. Aber ich sehe auch diese Geschichte doch auch sehr stark aus der menschlichen Richtung. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie wir arbeiten, wir sind alle im Außendienst organisiert, arbeiten alle aus dem Homeoffice heraus, keiner hat einen festen Arbeitsplatz bei uns in der Firma. Die Kollegen sind das ganze Jahr über quasi alleine unterwegs. Und du musst dir natürlich als Führungskraft die Frage stellen, wie willst du das haben? Willst du wirklich, dass sie alle sich als Einzelkämpfer empfinden? Können die damit umgehen, komplett alleine, aus sozialer Sicht, komplett alleine zu sein? Oder ist es besser, das in eine Richtung zu bringen, dass sie sich als gemeinsames Team fühlen, sich miteinander austauschen, dass du vielleicht auch regelmäßige Treffen, egal ob online oder in Präsenz, organisierst, damit sie nicht vergessen, in welches Team sie gehören und mit welchen Kolleginnen und Kollegen sie zusammenpassen. Da gehört dann auch rein, lässt du auch zu, dass sie sich persönlich mal austauschen, gibst du vielleicht in gemeinsamen Treffen auch mal den Raum, dass sie ein bisschen Smalltalk miteinander haben können. Ich glaube, wir neigen ja im Vertrieb sehr stark dazu, immer an Ziele zu denken, an Zahlen zu denken, an Erfolg zu denken. Und diese ganze menschliche Ebene fällt dabei immer so ein bisschen hinten runter. Ein Riesenmotivationsfaktor ist aber, glaube ich, tatsächlich, dass man sich in so eine menschliche Gemeinschaft, die so ein Team ist, auch wenn es erfolgsgetrieben ist, dass man sich da vernünftig einfügen kann, dass man sich dazugehörig fühlt, dass man das Gefühl hat, man ist nicht nur als Einzelkämpfer unterwegs, sondern man arbeitet gemeinsam an einer großen Sache, um es mal ein bisschen überspitzt darzustellen. Ja? Und ich sehe das, wenn ich mit denen zusammenkomme. Wir haben jetzt erst wieder ein gemeinsames Meeting gehabt, 2 halbe Tage lang, wie die miteinander sind und wie die sich freuen, dass sie sich mal wieder sehen und dass sie zusammenkommen, dass sie miteinander connecten können und sich auch abends beim Essen über private Dinge mal austauschen können. Die wissen auch viel übereinander, ja. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass du zum Beispiel, wenn du eine längere Krankheitszeit oder sowas hast oder jemand ist im Urlaub, dass es eine völlige Selbstverständlichkeit ist, dass jemand anders die Vertretung übernimmt. Und dass er extrem konsequent und verantwortungsvoll mit den Themen dieses Kollegen oder dieser Kollegin in dieser Zeit auch umgeht und eben nicht sagt, das ist doch nicht mein Problem, ich habe hier mein eigenes Thema, sondern dadurch, dass sie auf dieser persönlichen Ebene auch eng miteinander verbunden sind, fühlen sie sich füreinander verantwortlich und unterstützen sich auch gegenseitig. Und für mich persönlich ist das eine Art und Weise, zusammenzuarbeiten, die ich als extrem angenehm empfinde. Ja.
Okay, ja. Ich bin gerade auf der Suche nach harten Abhängigkeiten. Also wenn der andere seinen Job nicht tut, kann ich meinen Job nicht tun und damit gefährden wir gemeinsam den Erfolg, den Vertriebserfolg kann man es nennen, oder wir gefährden auch den Gesamterfolg des Unternehmens. Wir können keine Wertschöpfung betreiben, weil wir in dieser Abhängigkeit zueinander stehen und ein Zahnrädchen da nicht ins andere greift. Du hast es gerade über die persönlichen Beziehungen, über die Menschlichkeit beschrieben. Kann ich auch super gut nachvollziehen. Aber ich versuche gerade, dem auf die Spur zu kommen. Hast du innerhalb deines Teams oder über die Teamgrenzen hinweg diese funktionalen Abhängigkeiten? Und wenn die nicht funktionieren, dann läuft das ganze System nicht
mehr. Ja, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ja, also das ist bei uns tatsächlich eher teamübergreifend der Fall. Also innerhalb des Teams gibt es keine Abhängigkeiten, die so krass sind, dass jemand durch sein Nichtverhalten, sage ich jetzt mal, jemand anderen irgendwie monetär oder erfolgstechnisch in Gefahr bringen könnte. Aber über die Teamgrenzen hinweg ist das natürlich der Fall. Ich habe dir eingangs erklärt, wie bei uns das Projektgeschäft funktioniert, dass wir auch eng am Endkunden dran sind, in der Rollout-Phase auch unterstützen und so weiter und so fort. Und da gehört bei uns im IT-Bereich natürlich auch ganz stark so Themen dazu, wie die technische Anbindung vor Ort beim Kunden, das Begleiten einer Teststellung, das Prüfen von Software-Systemen, die vor Ort eingesetzt werden, um die Anbindung der Maschinen sicherzustellen. Dafür haben wir technische Teams bei uns im Unternehmen. Auf der einen Seite die Sales Engineers und auf der anderen Seite noch ein Pre-Sales Team. Und von denen sind wir natürlich in solchen Situationen abhängig, weil das die Experten für diese Bereiche sind. Und wenn ein Kollege bei mir aus dem Projektteam sagt, jetzt habe ich da ein großes Projekt an Land gezogen, da haben wir aber eine komplexe Softwareumgebung, wir müssen gemeinsam schauen, ob wir die Produkte von uns dort auch ordentlich implementiert kriegen, dann sind sie darauf angewiesen, dass zum Beispiel aus dem Bereich der Sales Engineers ein Kollege mitkommt und sich die Situation vor vor Ort aus technischer und aus Software-Sicht anschaut und den Kunden dann in die Richtung auch berät und gegebenenfalls sogar Anpassungen vornimmt an unseren Maschinen, an der Software, an der Firmware, um das Ganze sicherzustellen. Und würde es da zu einer Situation kommen, wo wir diesen Support nicht bekommen oder unzureichend bekommen, dann wäre tatsächlich der Projekterfolg gefährdet und in dem Moment natürlich auch der Erfolg des Kollegen, der dieses Projekt verantwortet. Ja.
Ja. Spannend, spannend. Das bringt mich zu der Frage, du bist die Führungskraft des Vertriebsteams, ne? Und was kannst du aus deiner Sicht dazu tun, dass diese abteilungsübergreifende Zusammenarbeit möglichst reibungslos funktioniert? Hast du da für dich so Handwerkszeug, Methoden oder habt ihr da eine grundsätzliche Organisation im Unternehmen, die das sicherstellt?
Ja, ja. Also die grundsätzliche Organisation sieht eben so aus, dass jedes Team, was wir bei uns haben, auch die, von denen ich eben gesprochen habe, natürlich auch eine entsprechende Teamleitung haben. Und wir auf Teamleitungsebene sind sehr eng miteinander vernetzt. Wir versuchen uns immer intensiv gegenseitig darüber zu informieren, was läuft gerade, was ist wichtig, worauf ist zu achten. Wir haben auch auf dieser Teamebene oder auf dieser Führungsebene gemeinsame Meetings, wo wir über laufende Projekte sprechen, Projekte, die sich gerade ankündigen, wo dann auch schon mal der Bedarf an Support dargestellt wird, wo schon mal die ersten Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit wir dann, wenn der Punkt gekommen ist, auch mit Pre-Sales und Sales Engineers entsprechend Gewehr bei Fuß stehen können. Und das funktioniert sehr gut. Also diese Vernetzung unter uns Führungskräften ist ähnlich eng, wie ich es auch bei mir im Team beschrieben habe. Unsere Geschäftsleitung achtet eben auch darauf, dass wir als Teamverantwortliche untereinander auch eng miteinander vernetzt sind, gut miteinander zusammenarbeiten, dass das alles harmonisiert und dass wir uns vor allen Dingen auch gut untereinander informieren über die Themen, die bei uns laufen. Und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Dann geht der Sales Manager vom Sales Engineers Team eben hin und sagt, hier, ich habe mit dem Patrick gerade im Meeting das und das Thema besprochen. Da kündigt sich was an, da brauchen die unseren Support. Da können wir gleich so und so einsteigen. Denkt daran, vernetzt euch mit dem Account Manager, der das entsprechend betreut, das Projekt, und dann geht die Sache los. Also es hat bisher auch immer reibungslos funktioniert, muss man sagen. Ja.
Ja. Okay, das ist die grundsätzliche Organisation. Ihr bildet quasi als Führungsmannschaft auch nochmal ein Team, das voneinander abhängig ist in seiner Arbeit, sich deswegen gut abstimmt und dann das Tagesgeschäft sicherstellt. Wie ist es im Tagesgeschäft? Da bist du ja dann, ich würde dich nicht so einschätzen, darum glaube ich, du bist nicht in jedem Projekt zu jeder Minute des Tages komplett involviert und versuchst irgendwie dich in jede Kleinigkeit einzubringen. Kannst du identifizieren, wie sich dann über die Abteilungsgrenzen hinweg sowas wie Führung herausbildet? Also gibt es da bestimmte Personen in den Konstellationen? Gibt es eine bestimmte Funktion in den Konstellationen, wo du sagst, das ist wahrscheinlich derjenige, der da im Alltag, wenn wir am Kunden arbeiten, mit unseren Fachhandelspartnern zusammenarbeiten, die Führung übernimmt?
Jein. Also es ist so, dass es bei uns ganz klar gesteckte Kompetenzbereiche gibt. Jeder weiß genau, für welchen Bereich er verantwortlich ist, für welche Themen er verantwortlich ist und wann der Punkt kommt, wo er einen weiteren Kollegen mit ins Boot holen muss, der dann entsprechend dort supportet, ne? Und wir sensibilisieren aus der Führungsebene heraus sehr stark dafür, dass darauf geachtet wird, dass dieses Teamübergreifende auch gut funktioniert, dass die Kompetenzbereiche auf der einen Seite eingehalten werden, dass auf der anderen Seite aber auch frühzeitig erkannt wird, wann muss ich einen Kollegen mit reinholen. Ja, also als Beispiel, wir haben ja bei uns auch die klassischen Fachhandelsbetreuer in Deutschland unterwegs, die direkten Ansprechpartner unserer Fachhandelspartner sind. Und sobald die vor Ort erfahren, dass es dort ein interessantes Projekt gibt, wo es wichtig wäre, das mit unserem Endkundenteam, welches ich leite, anzugehen, gehen die aus dem Termin raus, kontaktieren den entsprechenden Account Manager, der für Projekte in diesem Postleitzahlengebiet zuständig ist und stimmen sich mit dem ab, informieren ihn darüber, was sie dort gehört haben, und er leitet dann entsprechend die Maßnahmen ein, die wir standardmäßig dann eben einleiten würden, um dieses Projekt entsprechend zu bearbeiten mit dem Fachhändler. Also wir arbeiten da weniger darüber, dass wir einige wenige Leuchttürme im Account Management haben, die dann irgendwie so eine Führungsrolle übernehmen. Wir arbeiten eher über die Schiene, dass wir die Kompetenzen klar machen, die Kompetenzbereiche. Jeder fühlt sich dafür verantwortlich. Keiner fuscht dem anderen irgendwo ins Handwerk, um es mal so zu sagen. aber wir achten halt auch drauf, wann kommt der Punkt, wo wir den anderen Kollegen mit reinnehmen müssen, und dann machen die das auch sehr selbstständig und das funktioniert auch gut.
Okay, spannend. Ich habe die Frage deshalb gestellt, weil ich es gibt so etwas wie zugesprochene Führung in solchen über Funktionsbereiche hinweg gebildeten Teams oder sich bildenden Teams, und dem habe ich gerade versucht, auf die Spur zu kommen. Ihr macht das anscheinend über sehr klare Regeln und Prozesse, könnte man es vielleicht nennen, auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt ist. Und dadurch kennt jeder seinen Zuständigkeitsbereich und weiß, wo ist die Schnittstelle, an der ich etwas übergeben muss oder an der ich erwarten kann, dass etwas an mich übergeben wird, und nicht so sehr über diesen sozialen Aspekt, jemandem wird Führung in einer Situation zugesprochen vom Rest der Mannschaft, die gerade an einem Projekt arbeitet.
Nee, das ist eher selten der Fall, ne? Also jeder hat natürlich die Führung für sein eigenes Projekt und muss dann auch darauf achten, dass wirklich fristgerecht auch alles erledigt wird. Das ist schon der Fall, ne? Also nehmen wir mal den unwahrscheinlichen Fall an, ein Kollege aus dem technischen Support-Team würde sich nicht fristgerecht um die Themen kümmern, die jetzt wichtig wären, um das Projekt weiter voranzutreiben. Dann ist schon der Account-Manager aus meinem Team auch dort in der Führungsverantwortung, den anzusprechen und zu sagen, Mensch, hier, wir haben jetzt die Frist verpasst, wir müssen jetzt echt Gas geben. Vielleicht ist es dir irgendwie durchgegangen, bitte achte mal darauf, dass wir da jetzt vorangehen. Ne? Das passiert dann schon. Ne? Aber grundsätzlich ist auf dieser Ebene ja wenig, dass sich da einer hervorsticht oder sagt, ich nehme jetzt hier das Zepter in die Hand und sage den anderen, wo es lang geht. Das habe ich so in dieser Art und Weise eigentlich noch nicht erlebt, weil selbst teamübergreifend funktioniert dieses zwischenmenschliche, respektvolle recht gut und jeder weiß, was er, wofür er verantwortlich ist und übertritt diese Grenzen normalerweise auch nicht.
Ja. Mhm. Ja. Ich denke dabei gerade auch wieder an einen deiner Beiträge von, ich weiß nicht wann, der muss irgendwann in den letzten Wochen oder Tagen gekommen sein. In dem Beitrag markierst du einen Unterschied, und zwar den Unterschied zwischen Ego und Charakter. Und du hast den gemacht, weil du geschrieben hast, schneller Erfolg bildet das Ego aus und langsamer Erfolg, und das ist ja wahrscheinlich bei euch eher das, was charakterisierend ist für eure Projekte, da schnippst du nicht mit dem Finger, genau. Und bist, ja. Und hast deinen Abschluss, würde den Charakter bilden. Und das wird für mich gerade ganz deutlich, darum sage ich das, es ist vielleicht nur eine halbe Frage und eigentlich eher ein Gedankenteilen. Es scheint euch sehr gut zu gelingen, da eine Form der Zusammenarbeit zu haben, die einzelne Egos ausschaltet, was im Vertrieb tatsächlich schon fast ungewöhnlich ist.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich auch immer wieder darüber staune, wie gut das bei uns zwischenmenschlich auch funktioniert, wie respektvoll die Leute miteinander umgehen, weil ich natürlich weiß, dass wir uns im Sales doch eher in so einer Ellenbogengesellschaft befinden, wo sich jeder irgendwie nach vorne drängen und der Beste sein will. Aber das haben wir tatsächlich, und da bin ich wirklich ganz ehrlich zu dir, so in dieser Art und Weise bei uns nicht. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, weil wir aus der Führungsebene heraus eben auch immer wieder signalisieren, dass wir das so nicht haben wollen. Wir wollen da wirklich partnerschaftlich zusammenarbeiten und gemeinsam den Erfolg der Firma vorantreiben. Und wir brauchen keine Leute, die sich da in den Vordergrund rücken und mit der Tür ins Haus fallen. Und diesen Post, den du da gerade ansprichst, der ist auch so ein bisschen aus dem Gedanken heraus entstanden, welche Herausforderungen das Projektgeschäft tatsächlich mit sich bringt. Ich habe auch lange Zeit in der traditionellen Fachhandelsbetreuung gearbeitet und weiß ja auch, wie da so die Ziele gestrickt sind. Und da ist es halt platt gesagt auch häufig die Situation, dass du ja zum Beispiel eine gewisse Stückzahl an Maschinen irgendwo auf deinem Zielcounter stehen hast und hast dann natürlich die Möglichkeit, wenn du jahrelang sehr, sehr gute Verbindungen zu Partnern geknüpft hast und merkst dann zum Ende des Geschäftsjahres, ach Gott, da könnte ich noch ein bisschen was gebrauchen, damit ich mein Ziel erreiche, dann hast du halt die Möglichkeit, da nochmal schnell einen Deal zu machen in der Regel, ne? dass du dann dein Ziel letzten Endes erfüllst. Im Projektgeschäft ist die Herausforderung da eine ganz andere. Wie du schon richtig angesprochen hast, sind das Geschäfte, die sich über einen langen Zeitraum anbahnen. Du weißt nie, ob das überhaupt noch in diesem Geschäftsjahr verumsatzt wird. Manche Projekte ziehen sich sogar 1,5 bis 2 Jahre hin, bevor mal der erste Euro fließt. Da müssen die Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr ausdauernd sein, sehr, sehr geduldig sein und wirklich emsig an diesem Erfolg weiterarbeiten, bis er dann am Ende mal kommt. kommt und auch immer in dem Wissen, dass es passieren kann, dass er am Ende trotzdem nicht kommt. Und das macht tatsächlich die Personen, die im Projektgeschäft arbeiten, gerade auch bei mir im Team, zu ganz besonderen Leuten im Laufe der Zeit. Das merkst du auch, wenn du dich mit denen unterhältst. Da findet ein totales Umdenken statt, auch was so Zeiträume angeht, in denen Erfolg generiert wird. Und auch der Umgang mit Niederlagen, wenn man an etwas lange gearbeitet hat und am Ende erhält man zum Beispiel von der ausschreibenden Stelle doch die Information, dass man raus ist, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und vorher hat man monatelang daran gearbeitet, Bieterfragen gestellt, Teststellungen gestellt, einen Riesenaufwand gehabt und dann ist man am Ende doch raus, weil jemand anders eben anderen Job gemacht hat. Da muss man mit umgehen können. Und das finde ich ganz spannend zu beobachten, wie wenn Kolleginnen und Kollegen neu bei mir einsteigen, da am Anfang echt gewisse Probleme mit haben. Gerade wenn sie aus Bereichen kommen, wo die Ware sich schneller dreht, möchte ich jetzt mal sagen. Wie sie dann aber im Laufe der Zeit, und das ist dieses Charakterthema, wirklich so einen Charakter ausbilden, dass sie lernen, auf Erfolg auch warten zu können, lange daran arbeiten zu können und dann auch viel besser mit Rückschlägen umgehen zu können irgendwann, weil sie natürlich zwangsläufig auch irgendwann akzeptieren müssen, dass es in ihrem Tätigkeitsbereich einfach dazugehört, dass nicht jeder Schuss am Ende sitzt, auch wenn man lange daran gearbeitet hat. Und das ist so das Thema, was ich damit angespielt habe, hier nochmal ein bisschen dafür zu sensibilisieren, was für einen Wahnsinnsjob eigentlich Leute machen, die in Projektabteilungen arbeiten. Das ist schon erstaunlich.
Ja, ich finde das wirklich spannend und du kennst das von mir. Ich suche immer nach den strukturellen, organisationalen Aspekten, die das auch möglich machen. Du hast gerade gesagt, am Anfang deiner Ausführung, das ist von der Geschäftsführung so gewollt. Ihr sagt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das sehr, sehr oft, dass ihr nicht wollt, dass Ellenbogenmentalität herrscht. Und das ist der eine Aspekt. Ne? Ich appelliere an Menschen, sich nicht so zu verhalten und erkläre auch, warum ich das für richtig halte. Ein zweiter Aspekt, den ich immer wieder beobachte, ist, das ist nicht alles, was Management oder Führung leistet. Das ist nicht immer nur der Appell mit der Erklärung, sondern es ist eigentlich auch immer noch so ein organisationaler Aspekt. Und dem versuche ich immer auf die Spur zu kommen, wenn ich mit Menschen wie dir über sowas rede, weil ich das super spannend finde. Und ich frage mich gerade, ob du so etwas identifizieren kannst. Habt ihr bestimmte Meetingformate, Zielvereinbarungen, Prozesse, die ihr gestaltet habt und so weiter und so fort, die dieses Miteinander positiv stärken?
Meetingformate ganz klar, ne? Also wir versuchen natürlich schon, die Teams in den einzelnen Abteilungen auch regelmäßig in verschiedenen Meetingformaten, ob in Präsenz oder online, zusammenzubringen, in den Austausch zu bringen, damit sie auch dafür sensibilisiert werden, was jeder Einzelne da draußen eigentlich für Themen hat, welche Hürden er auch zu überwinden hat. Wir besprechen auch ganz klar Erfolgssituationen, die einzelne Kolleginnen und Kollegen hatten. Gleichzeitig besprechen wir aber auch Situationen, wo es mal nicht funktioniert hat, um gemeinsam zu identifizieren, wie können wir denn nächstes Mal anders daran arbeiten, um vielleicht erfolgreicher in einer ähnlichen Situation zu sein. Und der Austausch dieser Informationen findet sehr transparent statt und auf Augenhöhe und ohne irgendwelche Kritik zu äußern oder sowas, sondern mit dem klaren Ziel, davon zu lernen, sodass alle daran partizipieren können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Mittel, um die Leute einfach auch mal darauf hinzuweisen, Mensch, vielleicht ärgerst du dich das ein oder andere Mal auch über deinen Kollegen oder deine Kollegin, weil du nicht schnell genug eine Rückmeldung bekommen hast oder weil irgendwas nicht so funktioniert hat, wie du das jetzt gemacht hättest. Aber wenn du jetzt mal hörst, wie die Situation tatsächlich war, wie sich das Ganze ergeben hat, hast du vielleicht auch mehr Verständnis dafür, für die Hintergründe dieser Situation. Also ich finde, dieses Transparentmachen von Arbeitsabläufen, von Situationen, mit denen man tagtäglich im Sales draußen zu kämpfen hat, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um gegenseitig auch Verständnis füreinander zu wecken. Ja, und dann denkt man in einer nächsten Situation, wo man vielleicht mal einen Tag länger auf eine Rückmeldung warten muss, ganz anders darüber. Ja, weil man plötzlich ein Gefühl für das Arbeitsaufkommen hat, was der Kollege und die Kollegin hat, für die Herausforderungen, die er oder sie jeden Tag zu bewältigen hat. Und das machen wir schon lange so. Also ich kenne das gar nicht anders. Ne? Sowohl auf Führungsebene bei uns tauschen wir uns über solche Themen aus, auch über personelle Themen, wenn der eine da irgendwo was hat, wo er sich fragt, wie gehe ich da jetzt am besten mit um, dann tauschen wir uns offen darüber aus, aber eben auch über die klassischen Geschäftsthemen, die man im Sales so tagtäglich hat. Ne? Und niemand hat bei uns das Gefühl, dass er nicht mit anderen darüber reden kann oder dass er irgendwie doof dasteht, wenn er jetzt mal zugibt, in der Situation wusste ich jetzt einfach nicht genau, wie ich das machen soll. Wie hättest du das denn gemacht? Ja, vielleicht kann ich das dann nächstes Mal anders machen. Also dafür so ein bisschen zu sensibilisieren, dass da keiner dran stirbt, wenn man sich da auch offen drüber austauscht. Ich glaube, das ist eine wichtige Eigenschaft. Wie ich schon eingangs erklärt habe, ich vermute, dass wir in vielen Unternehmen tatsächlich ein großes Kommunikationsproblem haben, sowohl aus der Geschäftsleitung heraus, aber auch bis runter in die einzelnen Teams, dass viel zu wenig darüber nachgedacht wird, wie wichtig der Austausch ist, vor allen Dingen der ehrliche Austausch, der gewinnbringende Austausch für alle letzten Endes auch. Und dann geht das Jahr so dahin und die Zeit läuft und läuft und man stellt auf einmal fest, eigentlich hat man Kollege XY schon seit 6 Monaten nicht mehr gehört. Ich weiß gar nicht, wie der sich fühlt und mit was der sich so rumtreibt. Ja, sollte man vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, der den Leuten die Arbeit angenehmer macht und dieser Fun-Faktor, der dadurch dann auch entsteht, dass ich das Gefühl habe, ich bin da echt in einer Gruppe von Menschen, die Bock haben, mich weiterzubringen, sich mit mir auch darüber auszutauschen, was mich bewegt. Das treibt mich doch im Tagesgeschäft auch an. Da habe ich doch auch Lust, da zu arbeiten.
Ja. Ja. Ich möchte das markieren, weil das ein wichtiger Aspekt ist in meiner Wahrnehmung von Zusammenarbeit. Dieses Miteinander, Füreinander, was du heute auch immer schon wieder betont hast. Und dieses Überarbeit reden nenne ich das. Also ich beobachte ganz viele Unternehmen, in denen finden regelmäßige Meetings statt, in denen wird aber nicht miteinander über die Arbeit geredet, sondern da werden harte Informationen ausgetauscht. Die Führungskraft will den Forecast erfahren oder whatever da stattfindet. Eher so technische Dinge und dieses Miteinander über die Arbeit reden und über die einzelnen verschiedenen Aspekte der Tätigkeit, die jeder hat und die aber den gemeinsamen Projekterfolg maßgeblich mitbestimmen, ist für mich ein super, super wichtiger Aspekt. Und du sagst, ihr macht das schon immer so und deswegen fühlt sich das dann halt jetzt auch so leicht an, weil es so gewohnt ist. Ne? Also ihr habt euch, ob bewusst oder unbewusst, irgendwann in der Vergangenheit Formate gegeben, die euch dieses Miteinander über die Arbeit reden möglich machen. Und auch das wieder eigentlich keine Frage, sondern nur eine Feststellung, weil das für mich eins der Erfolgsgeheimnisse heutiger erfolgreicher Vertriebsarbeit ist. Das fühlt sich für ganz viele Menschen in ganz vielen Unternehmen sehr, sehr schwer an, wenn man das anfängt, weil das erhöht die Komplexität massiv. Ne? Weil plötzlich hat man Kommunikationsaufwand, den man vorher nicht gehabt hat. Die Kommunikationswege sind ganz anders, man muss viel vernetzter sein. Fühlt sich erstmal schwierig an, aber diese Erhöhung der inneren Komplexität bringt einem überhaupt erst die Möglichkeit, in so einem Business, wie ihr es seid, was ja auch stark von Digitalisierung geprägt ist, von sich verändernden Kundenanforderungen, von geänderten Vertriebswegen und so weiter geprägt ist, überhaupt erfolgreich zu sein. Also Hut ab, dass ihr das, wie gesagt, ob bewusst oder unbewusst geschafft habt.
Es ist auch, um ehrlich zu sein, ist es auch eigentlich gar keine Kunst, ja, das so zu machen. Ich meine, deswegen auch heute mein Kommentar auf deinen Post. Das ist halt eine der Aufgaben, die ich meiner Meinung nach als Führungskraft im Vertrieb hier auch habe. Meine Aufgabe ist nicht, zum Endkunden zu fahren und das Projekt nach Hause zu holen. Dafür habe ich 10 Leute im Team. Sondern meine Aufgabe ist, ständig zu reflektieren, ob der Boden, den ich bereitet habe, auf den meine Leute arbeiten, immer noch der perfekte ist, so dass es für sie funktioniert. Und wenn ich das Gefühl habe, wir müssen da was machen, damit die Arbeit für sie besser funktioniert, dann muss ich das optimieren. Ne? Und da gehört so ein Austauschformat, worüber wir eben gesprochen haben, natürlich auch dazu. Ich kann nicht erwarten, dass einer meiner Account Manager sich Gedanken darüber macht, ob wir nicht mal regelmäßig ein Team-Meeting machen, sondern die warten berechtigterweise darauf, dass ich mich darum kümmere, die zusammenzuhalten. Das ist meine Aufgabe. Was natürlich nicht ausschließt, dass die sich untereinander auch anrufen und sich regelmäßig miteinander austauschen und so. Klar, machen die, sollen die auch, finde ich super. Aber diese größeren Formate, wo wir mal gemeinsam zusammenkommen zu einem bestimmten Thema oder einfach nur mal die Situation der Abteilung besprechen und gemeinsam diskutieren, wie unsere aktuellen Erfahrungen sind. Du sagtest gerade Digitalisierung auch so als Stichwort, dass man auch einfach mal zusammenkommt und darüber spricht, Mensch, merkt ihr das draußen? Wie stark tangiert uns dieses Thema eigentlich? Was hast du denn von deinen Kunden für Rückmeldungen bekommen? Ah, okay, wie gehst du denn damit um? Wie bist du denn diesem Einwand begegnet? Ja, das sind so Austauschformate, die für die Leute extrem wichtig sind, weil auch da, denk mal so ein bisschen dran, wie du selbst vielleicht auch manchmal tickst. Wie oft bist du alleine im Auto unterwegs und dann geht so dieses Gedankenkarussell im Kopf, okay, der hat mir jetzt das erzählt, wie begegne ich dem jetzt? Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich das machen soll, ich hatte die Situation noch nicht. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du grübelst bis ins Unendliche und kommst dann irgendwann für dich zu einem Entschluss, so mache ich das jetzt. Oder du schöpfst aus der Erfahrungen der vielen Menschen, die dich umgeben und sagst einfach in so einem Meeting offen, der ist mir da mit einem Thema um die Ecke gekommen. Ich wusste echt nicht, was ich darauf antworten soll. Habt ihr das schon gehabt? Und ich garantiere dir, wenn du da dein Team von 10 Leuten im Meeting hast, da ist immer einer dabei, der sagt, du, in der Situation war ich neulich auch. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Und das hat funktioniert. Ja. Und das ist von unschätzbarem Wert. Da geht die Person aus dem Meeting raus, fühlt sich abgeholt, fühlt sich verstanden, ist viel sicherer wieder in dieser Thematik, über die gesprochen wurde. Und das sind so diese kleinen Dinge, die sich gar nicht an Zielen oder an monetären Themen festmachen lassen, von denen wir so oft getrieben sind im Sales, sondern das sind so kleine Rädchen, die dafür sorgen, dass du einfach besser, freier und am Ende des Tages sicherlich auch erfolgreicher arbeiten kannst. Da glaube ich einfach dran und ich meine das auch so zu erleben die letzten Jahre.
Ja. Ja, du nennst damit einen zweiten Motivationsfaktor. Du hast vorhin selber schon den Motivationsfaktor Zugehörigkeit anfangs unseres Gesprächs genannt. Hast gesagt, es ist wichtig, in einer Gruppe eingebunden zu sein, sich dazugehörig zu fühlen. Und ein anderer Aspekt ist, dass ich meine Selbstwirksamkeit spüren will. Und die erhöht sich durch solche Gespräche. Ne? Ich werde beim nächsten Mal erreiche ich mein Ziel schneller oder das gemeinsame Ziel schneller oder bin nicht mehr so ratlos in so einer Situation und dadurch erhöht sich meine Wirksamkeit und das ist ein zweiter Motivationsfaktor, den wir alle mit uns rumtragen. Wir wollen spüren, dass wir mit unserer Arbeit einen Beitrag zum gemeinsamen Ziel leisten, dass wir wichtig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Und das erhöhst du mit solchen Gesprächen. Das ist ist ein Psychologe, ne? Man kann das in der psychologischen Theorie total gut erklären, was ihr da tut, warum das so eine positive Wirkung
hat. Ja, und das ist ja auch der Punkt, ne? Einfach auch zu verstehen, dass fast alles irgendwie psychologisch abläuft. Dass Erfolg und Motivation und Antrieb und überhaupt die Entscheidung, irgendeinen Job machen zu wollen, alles ganz, ganz viel mit Psychologie zu tun hat und damit, in welcher Situation ich mich da befinde und mit welchen Leuten ich zusammenarbeite und wie ich behandelt werde und ob ich gewertschätzt werde und ob meine Meinung auch gehört wird. Das sind alles so Themen, die, das sieht man ja auch auf LinkedIn hier und da mal, die, glaube ich, in manchen Unternehmen einfach viel zu kurz kommen. Ja, und gerade in dieser männerdominierten Gruppe, sage ich jetzt mal, ist es ja dann auch häufig, vielleicht möchte der ein oder andere auch gar nicht so gerne darüber sprechen und das platzieren, ne? Weil er vielleicht sagt, ja, nee, das ist ja hier so ein Gefühlsgeschwurbel und so, das will ich ja eigentlich gar nicht haben. Aber ich kann nur appellieren, dass man diese Themen auch mal betrachtet und nicht vergisst, dass man als Führungskraft, nicht nur im Vertrieb, auch in anderen Bereichen, mit Menschen arbeitet. Ja? Ich bin nicht verantwortlich für Produkte. Ich bin verantwortlich für Menschen. Und mit Menschen muss ich ganz anders umgehen als mit Produkten. Das muss mir einfach klar sein. Es gab eine Zeit, da war ich mal nur für Produkte verantwortlich. Ja? Das ist dann vielleicht was anderes. Aber jetzt bin ich für Menschen verantwortlich. Und so muss ich mich dann auch verhalten. Wenn ich Menschen behandle wie Produkte, dann kann am Ende auch nichts Gutes dabei rauskommen. Das ist eine feste Überzeugung von mir.
Ja. Den Gedanken würde ich gerne ein Stück weit fortführen, für Menschen verantwortlich und für das, was zwischen Menschen stattfinden kann, ne? Also dieses Strukturgebende, damit diese Dinge stattfinden können, die uns psychologisch entgegenkommen, die uns stärken, die es möglich machen, dass wir ein Gefühl davon haben, am Erfolg beteiligt zu sein und so weiter. Das ist tatsächlich auch meiner Meinung nach Führungsaufgabe, die Gestaltung dieses Miteinanders überhaupt möglich zu machen. Ne? Wie partizipativ man das dann macht und so weiter, ist dann vielleicht nochmal ein anderer Aspekt. Aber dieses, ich bin als Führungskraft nicht für die technischen Aspekte zuständig. Ich muss nicht Ziele überwachen und jemandem auf die Finger klopfen, wenn er seine Ziele nicht erreicht, sondern ich muss Rahmen schaffen, die die Zielerreichung möglich machen. Genau, und das sagst du richtig, da gab es Zeiten, wo es richtigerweise anders war, ne? Industrialisierung, einer konnte sich einen Prozess ausdenken, jeder andere musste nur seinen Handschlag tun. Die Zeiten sind aber im Vertrieb schon mal lange und in der Wirtschaft allgemein auch eigentlich schon sehr, sehr lange vorbei und manches Unternehmen hinkt da halt ein Stück weit hinterher. Ihr tut das nicht. Ich habe gerade noch einen Aspekt entdeckt, den ich immer wieder in Gesprächen mit Vertriebsleitern bemerke. Ganz viele Vertriebsleiter, die mit mir reden, mit denen ich über ihre Arbeit rede, unter anderem auch, wenn ich sie zu meinem Online-Stammtisch, den ich ja regelmäßig veranstalte für Vertriebsleiterinnen und Vertriebsleiter, einlade, ist dieser Aspekt der Einsamkeit der Vertriebsführung im Unternehmen. Ganz viele Vertriebsleiterinnen und Vertriebsleiter merken oder glauben, erleben, es ist ein Erleben, dass sie sehr einsam sind in ihrer Führungsrolle, weil sie anderen Führungskolleginnen und Kollegen im Unternehmen unterstellen, dass sie ihre Führungsthemen nicht so richtig verstehen können, weil Vertriebsführung anders ist als die Führung einer Buchhaltungsabteilung, meinetwegen. Das scheint ihr anders zu erleben im Unternehmen. Du hast es vorhin ja schon sehr deutlich gesagt. Ihr habt so etwas wie einen Austausch unter Führungskräften, einen regelmäßigen. Hättest du da vielleicht einen Tipp an den einen oder anderen Vertriebsleiter, der sich fragt, hey, wie kriege ich das hin? Was machst du, um das aktiv zu befördern?
Da muss ich mich auch ehrlich machen an der Stelle. Da wird es wahrscheinlich bei uns ähnlich sein wie in vielen anderen Unternehmen auch. Natürlich ist der Austausch zwischen den Führungskräften, die sich im selben Unternehmensbereich befinden, in der Regel stärker als mit anderen eben. Ne? Also ich habe deutlich seltener einen Austausch mit den Führungskräften aus der Buchhaltung zum Beispiel, um bei deinem Beispiel zu bleiben, als mit den Kollegen von den Sales Engineers und dem Pre-Sales beispielsweise oder aus dem Projektinnendienst, die Kolleginnen und Kollegen, die dort für uns die Angebote machen und alles, mit denen habe ich natürlich sehr regelmäßig Austausch. Dann über diese Abteilung, über die Vertriebsabteilung im eigentlichen Sinne hinweg noch den Austausch mit den Führungskräften hinzukriegen. Ja, ich glaube, das ist etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Es gab bei uns in der Vergangenheit auch oft so Führungskräfterunden, wo sich dann alle getroffen und mal ausgetauscht haben. Aber da ist tatsächlich die Schwierigkeit, und ich glaube, das ist auch das, worauf du so ein bisschen anspielst, dass dann thematisch auch richtig zu ordnen, ja, so dass es auch für alle wirklich wertschöpfend ist. Also ganz plakativ gesagt, bringt uns im Sales-Bereich natürlich wenig, wenn wir in einer Führungskräfterunde zusammensitzen und die ganze Zeit darüber diskutieren, dass wir in der Buchhaltung irgendwie Softwareprobleme mit dem Abrechnungstool haben. Ja, das ist jetzt was, das tangiert meine tägliche Arbeit nicht. Da ist der Austausch dann auch eher etwas schleppend, möchte ich mal sagen, weil ich auch keine Expertise in diesem Bereich habe. Ja, ich habe keine Expertise, es tangiert mich wenig, deswegen kann ich mich da schwer austauschen. Aber wir haben natürlich zumindest bei uns mindestens zweimal im Jahr ein Treffen in der Firma in Frankfurt, wo wir auch alle miteinander zusammenkommen und wo wir auch darauf achten, uns untereinander mit allen Kolleginnen und Kollegen, nicht nur auf Führungsebene, auszutauschen. Ja, gerade weil du dann auch immer so eine Situation hast, Mensch, wir haben uns ja ewig nicht gesehen und dann geht man in den Austausch und spricht miteinander. Ich meine, gerade in meinem Fall jetzt, ich bin jetzt seit 13 Jahren in dem Unternehmen, ich kenne die Leute natürlich, sehe sie aber teilweise selten, dann habe ich natürlich auch kein Problem damit, auf die zuzugehen und mich mit denen auszutauschen. Ja, also so hat man doch immer mal wieder einen Austausch, aber es gibt da tatsächlich kein festes Format, was jetzt den Boden bereitet, so weit abteilungsübergreifend mit allen Führungskräften sich irgendwie auszutauschen. Ne? Da haben wir noch nicht so richtig den Weg gefunden.
Ja, das ist tatsächlich nämlich auch etwas, was ich dann versuche immer mitzugeben. Und das ist jetzt aus deiner Erläuterung auch ganz schön rausgekommen. Ihr seid ein sehr vertrieblich orientiertes Unternehmen. Deswegen hast du viele Kollegen in der Führung, die ähnliche Gedankengänge in ihrer Führungsarbeit haben müssen, weil sie auch sehr in Richtung Markt denken müssen, in Richtung Kunde denken müssen. Und das geht manchen Vertriebsleitern in ihren Unternehmen ein Stück weit ab, weil sie dann vielleicht eine Vertriebsabteilung führen, die keine Abhängigkeiten zu Pre-Sales-Abteilungen oder irgendwelchen technischen Abteilungen, anderen technischen Abteilungen oder Abteilungsteilen des Vertriebs dann hat. Und auch da kommt wieder raus, ne, wenn wir ein Thema haben in unserer Arbeit, über das wir reden können, dann befördert das gleichzeitig diese Gemeinsamkeit. Über die gemeinsame Arbeit sprechen können, genau. Hilft dabei, diesen Zusammenhalt zu
machen. Und es muss natürlich letzten Endes, da bist du ja auch so ein bisschen der Verfechter von, wenn ich das richtig verstanden habe, es muss natürlich, dieser Austausch muss am Ende auch sinnstiftend sein. Ne? Also man versucht, Meetings zu vermeiden, die man nur des Meetings wegen macht. Ja? Deswegen kommt es natürlich häufig zu Situationen, dass sich die Leute in den einzelnen Bereichen regelmäßig miteinander austauschen und man dann eben nicht aus dem Sales auch jede Woche 2 Meetings mit der Buchhaltung hat, weil die Notwendigkeit einfach nicht besteht. Es würde Zeit dabei draufgehen und wenig Sinnstiftendes für beide Seiten dabei herauskommen. Ne? Aber wie du auch schon richtig bemerkt hast, es kann natürlich sein, dass es bei uns eine Spezialität ist, weil wir sind natürlich eine Vertriebsgesellschaft. Wir sind eine Vertriebsgesellschaft und deswegen ist bei uns das Thema Vertrieb natürlich so ein bisschen übergeordnet und vieles dreht sich auch um das Thema Vertrieb. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch mehr Teams und Führungskräfte, die sich mit dem Thema Vertrieb beschäftigen, als es vielleicht in anderen Unternehmen der Fall wäre. Und demnach hast du, wenn du bei uns im Vertrieb Führungskraft bist, natürlich auch mit vielen Führungskräften einen Austausch, die in vertriebsnahen Bereichen arbeiten. Sagen. Ja? Ja, das kann in genau. anderen Unternehmen
ja,
natürlich
bei euch ist ja der ganze Produktionsbereich und so weiter, findet ja ganz woanders auf genau. der Welt statt und ist damit dann auch anders organisiert. Auch wenn es eure Produkte sind, seid ihr ja als europäische Gesellschaft oder als deutsche Brother eher sowas wie ein Händler, der Produkte zukauft, natürlich die von euren eigenen Fließbändern runterfallen und dann seid ihr halt eine Vertriebseinheit, ne, die versucht, den Markt anzugehen. Ja, sehr schöner Gedanke. Ich überlasse meinen Gästen immer das thematische Schlusswort und sag dazu immer, steckt da heute irgendwas für dich drin in unserem Gespräch, was du gerne nochmal besonders hervorheben möchtest? Hat dir ein Aspekt gefehlt, den ich nicht entdeckt habe und deswegen nicht die richtige Frage gestellt habe? Oder gibt es irgendwas, was du allgemein einfach nochmal zu diesem Thema Führung, Organisation, miteinander arbeiten loswerden möchtest?
Ich möchte einfach nochmal für das sensibilisieren, was ich im Laufe unseres Gesprächs auch mehrfach angesprochen habe. Ich möchte, dass Führungskräfte im Vertrieb sich vielleicht auch häufiger, als sie es derzeit schon tun, mal selbst reflektieren, wie sehr sie auch die menschliche Ebene der Vertriebsführung beachten, dass sie sich gerade vielleicht jetzt auch in der besinnlichen Weihnachtszeit mal hinsetzen mit einem Gläschen Wein und mal drüber nachdenken, wie bin ich denn in den letzten 12 Monaten mit meinen Mitarbeitenden umgegangen? Wie ist mein Gefühl, welche Akzeptanz ich selbst und meine Art zu führen im Team tatsächlich hat? Wo kann ich vielleicht noch was verbessern? Kenne ich meine Leute überhaupt? Fühlen die sich von mir abgeholt? Und nicht zuletzt, fühlt sich das Team wirklich auch als Team und arbeitet gemeinsam an der gleichen Sache? Oder habe ich da vielleicht den einen oder anderen auch aus den Augen verloren? Das sind so Themen, die ich mir viel mehr in dieser hart zahlen- und erfolgsdominierten Vertriebswelt wünschen würde. Und deswegen mache ich eben auf LinkedIn auch viele Themen, die sich so um den Bereich teamzentriert bewegen, dass man sich das einfach mal bewusst macht und anerkennt, dass die menschliche Art zu führen ein Erfolgsfaktor ist, den man nicht unterschätzen sollte.
Ja, super. Danke für diese Schlussworte. Ja, finde ich cool. Auch der Bezug auf die besinnliche Weihnachtszeit. Wir geraten ja am Ende des Jahres irgendwie alle immer ins Reflektieren, ob wir das bewusst wollen oder nicht. Toll, dass du da warst, Patrick. Hat richtig Spaß gemacht mit dir. Ich aus meiner Sicht finde, wir sind in viele kleine Aspekte in ausreichender Tiefe eingetaucht, haben uns nicht zu sehr in einzelnen Dingen verbissen, sondern haben vieles behandeln können in der knappen Stunde, nicht ganz eine Stunde, die wir jetzt miteinander hier in der Aufzeichnung miteinander sprechen. Ich möchte noch was loswerden, weil ich glaube, du bist im Bundesverband der Vertriebsmanager, wo wir beide Mitglied sind, ich als Förderpartner, du als Mitglied, so ein bisschen auch mit der Orga und so weiter des Vertriebsmanagement-Kongress nächstes Jahr befasst. Und ich tauche so langsam erst in die Verbandsarbeit ein. Bei dir nehme ich wahr, du bist da schon viel besser vernetzt und viel besser unterwegs. Ich möchte einfach nur den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, die ja oft Vertriebsmanager sind, wie wichtig der Verband auch für den Austausch zu solchen Themen ist und wie sehr er dann vielleicht auch das leisten kann, was man in seinem eigenen Unternehmen nicht findet. Und der Vertriebsmanagement-Kongress, hilf mir, Patrick, wann findet der statt? Irgendwann im Juni, weiß ich, aber das genau dann.
Nächstes Jahr im Anfang Juni in Berlin im Estrell Hotel. Mhm. Und da kann ich dir nur beipflichten, das ist ein Format, das sollte man sich unbedingt mal anschauen. Und für viele Zuhörende könnte vielleicht auch der Hinweis wichtig sein, dass es sich dabei tatsächlich um eine anerkannte Fortbildungsveranstaltung handelt, die auch zertifiziert wird jedem Teilnehmer. Das heißt, in der Regel sollte es kein Problem sein, auch mal mit seinem Arbeitgeber darüber zu sprechen, ob eine Teilnahme unterstützt durch den Arbeitgeber an diesem Kongress eventuell möglich wäre. Schaut euch die Agenda auf der Homepage mal an. Da sind viele Inhalte dabei, von denen ich fest überzeugt bin, dass sie euch im Vertriebsalltag auch weiterbringen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen dort treffen könnte.
Super. Ich packe den Link zur Webseite in die Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Also jeder, der es jetzt hört, in der Beschreibung, in der schriftlichen, findet ihr den Link zum Vertriebsmanagement-Kongress und dann sehen wir ja vielleicht den einen oder anderen Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin. Patrick, danke nochmal. Schön, dass du hier warst. Hat riesig Spaß gemacht mit dir. Und auf Wiederhören an alle an den Endgeräten. Macht's gut, bis dahin.